Hallo und herzlich willkommen zu Fee und Male Leadership bei Digital Kompakt, dem Podcast für Geschlechterfragen in Führung. Anfang des Jahres schrieb das Handelsblatt, SAP ist eine Gewinnmaschine. Die operative Marge liegt bei fast 30%. Ich bin Marina Löwe, Talentteam und Unternehmensentwicklerin und wollte von Kava wissen, warum Diversität dabei ein so immenser Erfolgsfaktor ist. Kava Yunusi ist Head of HR und Mitglied der Geschäftsführung SAP Deutschland und er trägt einen digitalen Piratenhut, als wir uns zum Videocall treffen. Warum? Weil laut Kava die Frisur eben bescheiden aussieht, wenn man länger im Lockdown und nicht beim Friseur war. Für mich steht der Piratenauftritt allerdings symbolisch noch für viel mehr. Zum Beispiel dafür, Dinge anders anzugehen, sich selbst mal nicht so ernst zu nehmen oder sein Gegenüber auch mal positiv zu überraschen. Diese Haltung äußert sich wirklich in der Art und Weise, wie er Personalarbeit interpretiert, wie anders die Pfade sind, die er auch mit seinem Team beschreitet. Trotz der 20.000 bis 30.000 Mitarbeiter mehr, die seit 2016 dabei sind, sind die HR-Ausgaben gesunken. Wie haben Sie das gemacht? Welche Wege gehen Sie bei SAP, um die gelebte Willkommenskultur immer weiter auszubauen? Und vieles davon, ohne dass es einen Cent kostet. Wie ermöglicht SAP es Männern und Frauen im Unternehmen mit Chancen unterwegs zu sein? Kava liefert euch hier ein Feuerwerk an Ideen für die Förderung von Diversität, die natürlich auch über reine Geschlechterfragen weit hinausgehen und von der sich leider noch zu viele Unternehmen eine große Scheibe abschneiden können. Vom Netzwerk für Väter, der konsequenten Ausschreibung von Führungspositionen in Teilzeit bis hin zur Wirkung von sozialer Anerkennung und Ächtung. Nicht divers zu denken, ist hier ein karrierelimitierender Faktor. Das finde ich einen großartigen Satz, den man sich wirklich aufschreiben oder irgendwo aufhängen kann. Und was mich besonders inspiriert hat, ist, wie Kava als Flüchtling aus Afghanistan vom Kofferträger über Kellner bis hin zum Kioskbesitzer eine Servicehaltung verinnerlicht hat, die als Servant Leadership wirklich Wege von Diversität zur Inklusion ermöglicht. Also mit welcher Haltung muss ich eigentlich unterwegs sein, damit sich wirklich was tut? Aber das hört ihr am besten jetzt von ihm selbst und ich wünsche euch dabei viel Spaß.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und heute habe ich etwas für diejenigen unter euch, die den Sprung gewagt und ihren eigenen Weg im Geschäftsleben eingeschlagen haben und sich dort mit dem Thema Logistik auseinandersetzen, und zwar unseren Partner Twill. Twill ist ein neuer Fracht-Logistik-Service, der die einzigartigen Herausforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen versteht und seinen Tür-zu-Tür-Versand auf ihre täglichen Bedürfnisse abgestimmt hat. Ich verpacke euch das mal in einem Bild. In dem, was ihr tut, seid ihr der Rockstar. Das heißt, ihr seid auf einer unternehmerischen Reise, die Leidenschaft, Können und Engagement erfordert, und jeder Rockstar braucht einen Roadie, der ihm oder ihr das Equipment organisiert, die Gitarre stimmt und den Rücken frei hält. Und ganz ähnlich verhält sich dies auch bei eurem Business und Twill. Die Jungs und Mädels von Twill wissen, dass die Führung eines Unternehmens harte Arbeit erfordert und unvorhersehbar ist. Deshalb haben sie die Logistik so einfach und zuverlässig wie möglich gestaltet, indem sie eine leicht zu bedienende Buchungsplattform für vielbeschäftigte Menschen konzipiert haben. Diese Buchungsplattform ermöglicht es, in wenigen einfachen Schritten eine Buchung vorzunehmen und dies mit sofortigen und transparenten Preisen, die für bis zu 30 Tage garantiert sind. Einmal gebucht, kümmert sich Twill um alles. Denn dank der Containerverfolgung könnt ihr eure Fracht zu Lande und zu Wasser auf jedem beliebigen Gerät verfolgen, sodass Sorgen unnötig werden. Also, egal ob du gerade erst angefangen hast oder schon etwas weiter bist, wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Twill jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir eine Weiterleitung eingerichtet und zwar unter digitalkompakt.de/Twill. Das schreibt sich T-W-I-L-L. Und natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Ja, schön, Kava, dass es geklappt hat heute für den Podcast und du dir Zeit nimmst. Es geht ja um Geschlechterfragen in Führung. Und jetzt haben wir ja unperfektes Timing quasi mit der Entscheidung, dass SAP gerade von der Doppelspitze in den CEOs hinübergeht zu der Trennung von Jennifer Morgan. Und das ist natürlich ein Thema, über das wir definitiv wenigstens einmal kurz sprechen müssen, weil ich merke, da gibt es sehr viel Reaktionen im Bereich des Netzes. Und ich bin sehr neugierig, was so deine Perspektive darauf ist.
Ja, also wir verstehen voll und ganz, dass sehr viel Interesse da ist, auch sehr viel spekuliert wird, Fragen gestellt wird und auch bedauert wird die Entscheidung. Das, uns geht nicht anders. Also auch wir hätten gewünscht, dass das länger hält. Und ich verstehe auch aus Außenperspektive, dass Träger angesprochen werden. Es ist in der Tat nicht leicht für Frauen in Top-Etagen, in vielen anderen Unternehmen, die stoßen wirklich auf Barrieren. Da sind tatsächlich Sachen wie Macht, Netzwerk etc. spielen eine Rolle. Und dass die Männer eine breite, bessere Netzwerk stärken als Frau. Und das ist, glaube ich, auch mittlerweile allgemein bekannt, obwohl jetzt durch viele Initiativen man auch aktiv daran arbeitet. Was aber nicht heißt, also zumindest für mich, dass Frauen jetzt Männer nachahmen sollten, weil dann bräuchten wir die Frauen ja nicht, wenn die gleiche Verhaltensmuster und Struktur übernehmen. Und insgesamt tue ich mich sehr, sehr schwer mit Geschlechterklischees, die auch zum Teil hier angesprochen werden und spekuliert werden, ist sie gegangen, weil sie zu empathisch war und sie die Netzwerke nicht beherrscht und Machtstrukturen. Da muss ich sagen, unterschätzt man Jen und tut mir ja auch keinen Gefallen. Sie hat 16 Jahren einen fantastischen Job gemacht, in diesem Unternehmen groß geworden. Wenn jemand schon CEO wird, muss man ihr auch unterstellen, dass sie, wenn es sowas hätte geben sollen bei uns im Unternehmen, sehr gut beherrscht, weil sie ist ja nicht von außen einfach im Himmel gefallen, sondern genauso wie Christian sich hochgearbeitet hat. Und sie hat es genauso leicht und schwer wie Christian auch. Christian ist auch jetzt nicht Anfang 60 und 50 Jahre im Unternehmen. Er ist noch nicht mal 40. Man sieht auch hier, dass das bei uns keine Rolle spielt. Also genauso, dass man einem 38-jährigen CEO-Posten vertraut, obwohl der noch nicht mal 5 Jahre im Stück Vorstand war, dass man genauso selbstverständlich auch eine Frau in Betracht zieht, wenn das zu den Anforderungen des Jobs passt. Und deswegen zurückzukommen, ich verstehe die Außenperspektive, aber die Welt bei SAP ist anders. Allein der Umstand, dass sie zur Co-CEO ernannt wurde als erste im DAX-Konzern. Wir haben in unserer Presseerklärung am Ende nicht mal erwähnt, dass es ihr erstes CEO ist, wo der Female zu uns war Jen. Also jeder, das war klar. Diese zwei Sachen verstehe ich und deswegen bin ich in der Sorge, das versuche ich auch entgegenzuwirken, dass man nicht in den eigenen Bias verfällt, da reinfällt. Wenn ich manche Kommentare sehe, die ihre eigenen Töchter jetzt anraten, nicht mehr den Karriere im Konzern zu gehen, damit erweist man den Frauen einen Bärendienst. Jetzt gilt es, den Frauen zu ermutigen, zu entmutigen, nicht Einzelfälle zu generalisieren. Mir ist klar, dass man sagt, okay, es ist jedes Einzelfall, wir hatten die und die und die und jetzt kommt dazu. Das ist jetzt gerade im Debattenkultur ein Thema, woran alle arbeiten müssen. Die Social Media, die Informationsvielfalt stellt uns vor neuen Herausforderungen. Dass wir lernen, dass wir Entscheidungen, also Werturteile nur dann bilden, wenn wir Fakten kennen. Solange wir keine Fakten kennen, Spekulationen im Grenzen halten, insbesondere dann die kontraproduktiv werden. Also wenn jetzt die junge Mädchen, ob bei uns oder woanders, die gerade mit Beruf angefangen haben, jetzt in Eindruck bekommen und auch von überregionalen Medien breitgetreten werden, ich habe ja eh keine Chance, ich brauche gar nicht mal meine Hand zu strecken, das wird nicht funktionieren, dann haben all diejenigen, die es eigentlich gut meinen, genau das Gegenteil erreicht. Ist es für uns nicht das Ende? Also wir legen nicht in den Handschuss und sagen, das ist ein Versuch und das war's. Sondern immer, wenn es sich die Gelegenheit gibt, werden wir die Talente so einsetzen, wie die auch jeweils gebraucht werden. Wobei hier auch Thema Diversity wird auch ein bisschen verkürzt in Deutschland. Außerhalb von Deutschland reden wir von Inclusive Culture, die dann deutlich weiter gefasst ist und nicht nur auf Gender. In Deutschland hört man Diversity nur Gender. Beispiel für eine SAP zu bleiben, auch eine Age ist auch eine Diversity-Perspektive, ein Alter. Und hier sieht man, dass wir sowohl mit Herrn Mucic als Finanzvorstand einen sehr erfahrenen Vorstand haben, mit Christian Klein einen sehr jungen Vorstand. Im Moment ist unser Vorstand eine Frau und eine Nicht-Deutsche, ansonsten ein Deutscher. Aber wenn man zurückblickt, nicht jetzt vor 10 Jahren, sondern ein letztes Jahr und vorletztes etc., unser Vorstand war immer divers besetzt. Wir haben Inder gehabt im Vorstand, wir haben Südafrikaner gehabt, wir haben natürlich Amerikaner, wir haben Franzosen. Das war alles vertreten, weil es in die jeweiligen Situationen diese Menschen Eigenschaften gebracht haben, die man gebraucht hat als Unternehmen. Und daher jetzt ist Generationswechsel. In 10 Jahren ist es eine Zäsur für SAP und jetzt muss man dem Aufsichtsrat die Chance geben, das auch entsprechend sich zu entwickeln.
Ja, und ich glaube, das ist auch nur fair, darauf hinzuweisen. Da sind wir ja sehr nah am Thema Achtsamkeit. Achtsam zu beobachten, wie gehe ich eigentlich mit den Informationen um, die ich finde. Ich habe viele Postings gesehen, wo ich gedacht habe, wenn man das kurz googelt, dann kannst du eigentlich deine eigene Meinung schon widerlegen. Ja, also, dass es sowieso kaum Doppelspitzen gibt oder keine, die funktionieren oder dass die immer scheitern. Also gerade wenn es so Pauschalaussagen sind, merke ich, dass mir das geholfen hat, immer erstmal innezuhalten, zu sehen, das triggert mich und bevor ich reagiere, zu recherchieren. Überleg mal, welche Konsequenz du daraus jetzt ziehst. Du bist nicht deine Gedanken und du musst auch nicht aufgrund dieser Gedanken handeln, sondern du kannst ein bisschen Abstand nehmen. Weil wenn ich jetzt das als Bestätigung dafür sehe, dass es für die Frauen eben nicht funktionieren wird, entweder hochzukommen oder sich oben zu halten, dann geht es ja genau in die falsche Richtung. Ich finde es schön, dass du nochmal aufzeigst, dass Diversität breiter gefasst sein muss. Das haben wir auch gesagt, ne? Es ist Geschlechter, es ist Nationalität. Wenn du es auf alles ziehst, können wir es eben schwer erschlagen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, was ist der Schwerpunkt, wenn wir über Geschlechter allgemein sprechen und selbst da hast du ja auch noch sowas wie sexuelle Orientierung. Da haben wir mit dem Stuart Cameron gesprochen von der Ulala Group, der ja auch einen Index aufgezeigt hat. Denn die spannende Frage an euch bei SAP ist ja, warum sollte ich mich als Manager mit dem Thema überhaupt befassen und sagen, ich mache mir Gedanken darüber, wie sexuelle Orientierung und Geschlecht bei uns in der Kultur einfach kein Thema sind und wir ein möglichst buntes Team sind. Also was ist für dich der Zusammenhang zwischen der Diversität und eurem Erfolg oder auch den anderen Firmen, die beides miteinander vereinen?
Es fängt mit der Unternehmenskultur an und mit der Unternehmenszusammensetzung. Wir sind in Deutschland verwurzelt, aber relativ früh global gewachsen. Und die Menschen, die bei uns anfangen, sei es als Manager, Führungskraft oder als einfacher Mitarbeiter, die kommen in eine Welt, die per se vielfältig ist. Also das muss man nicht prägen oder ändern, sondern wenn man hier in Waldorf ist, als ich zum Vorstellungsgespräch vor gut 10 Jahren da war, kam ich mir wie im Flughafen vor. Also wie viele unterschiedliche Nationen, Sprachen beobachtet allein in Deutschland oder in Waldorf haben über 110 Nationen, die hier tätig sind. Wer nicht so denkt, ist es keine Option. Also diverse zu denken, zu handeln als Manager, das zu respektieren, Menschen ganzheitlich wahrzunehmen, das ist eine Selbstverständlichkeit, das ist auch unsere Erwartungshaltung. Keiner käme auf die Idee zu sagen, dass es irgendwie ein Schnickschnack ist oder so ein Hype oder sonst was, sondern weil es die Realität ist. Und es gibt natürlich immer schwarze Schafe, kann es geben in großen Organisationen. Aber wenn die Unternehmenskultur eine Willkommenskultur ist, egal welche Einschränkung du hast, welche diversen Merkmale du hast, du bist hier willkommen und das ist so in Unternehmenskern verankert, dass es eigentlich personenunabhängig ist. Jetzt komme ich sogar nochmal auf Jens zurück, weil ich auch die Fragen gestellt bekomme, so wie damals bei Bills, als er gegangen ist, ja, was bedeutet das für deine Arbeit? Ich war ein bisschen erstaunt über diese Frage. Natürlich bedeutet das gar nichts für unsere Arbeit. Also es wäre schon traurig, wenn unsere Personalstrategie, unsere Diversity-Strategie von Personen abhängen würde. Denn alleine seit 2019 haben wir 7 Vorstände, die gegangen sind. Das wäre Horror. Wir haben einen Reifegrad erreicht, dass es nicht damit zusammenhängt, wer oben und da ist und geht, sondern verankert ist. Und die Verankerung erfolgt einmal natürlich durch soziale Anerkennung. Also gerade wenn man Managementkarriere machen will, ganz nach oben kommen will, ist das nicht divers zu denken, zu handeln, ein karrierelimitierendes Faktor, wie ich intern bin. Versammlung immer wieder gesagt habe oder okay. Sage. Also wenn man sagt, ich will Richtung Top-Management und ich habe dann nur noch als Beispiel in Deutschland nur noch hier weiße Männer, Deutsche, die Thomasse, die Chancen nach oben zu kommen. Das ist nur ein Merkmal, natürlich ein Kriterium, nicht ausschließlicher. Muss man die Frage schon beantworten, wie konnte das passieren? Also hier muss man gucken, dass wir genauso wie die Kunden vielfältig von uns sind, ob es ein Mann und eine Frau ist oder ob es aus Europa oder Asien etc. kommt, dass die Teams auch so zusammengesetzt sind, dass man auch deren Belange gut versteht, antizipieren kann. Und im Intern natürlich alle Perspektiven mit reinbringen, das Service anzubieten. Und das messen wir auch. Also wir belassen es nicht beim Bauchgefühl, bei unseren Reden. Wir haben unsere Mitarbeiter befragt, wenn Diversity Index Mitarbeiter gefragt werden, Chancengleichheit Männer und Frauen. Und es freut mich, dass in den letzten Jahren wir massive Angleichung zwischen der Wahrnehmung von Männern und Frauen haben. Denn naturgemäß sehen die Männer bei uns die Situation viel rosiger, als es ist in den Werten. Frauen sind logischerweise haben eine andere Perspektive. Aber die Angleichung der 2 Perspektive ist erstmal auf sehr hohem Wert und dann auch nähern sich in den letzten Jahren in großen Schritten. Der Grund ist, dass wir Diversity in Deutschland nicht als ein Chartthema, ein CV haben. Also da sind nur ein paar Männer und Frauen, die sich um Thema Gleichstellung und so kümmern und dann immer mit erhobenem Zeigefinger da stehen und Ziele ausgeben und Event nach dem anderen machen und dauernd Awareness erzeugen. Wir haben das Thema in unserer Personalstrategie, in unserer Organisation integriert. Es ist also keine Aufgabe von HR, es ist keine Aufgabe von Frauen, erst recht nicht, weil es wurde auch gefragt, wenn Jane geht, wir kümmern uns um Thema Gender Diversity. Das sagt auch über eigene Mindset viel aus, sondern ist auf allen Schulter verteilt, alle kümmern sich darum, in den Prozess integriert. Zum Beispiel, dass wir sicherstellen, dass jedes Jobinterview immer beidgeschlechtlich auf der Arbeitgeberseite vertreten sind, sowohl ein Mann als auch eine Frau. Zweite Part ist nicht Recruiter, also Recruiter nur, wenn wir keinen anderen haben, dann sollte es weiter auch eine Frau sein oder ein Mann, der fehlende Part, und zwar auf Augenhöhe, also auch ein Manager, damit im Nachgang auch auf Augenhöhe diskutieren können, welche Kandidat oder Kandidaten Vorzug bekommen sollen. Alle Führungspositionen schreiben mehr in Teilzeit, Vollzeit optional. Auch das ist etwas, was in unseren Prozessen verankert ist und einfach gemacht und nicht auf Einzelfallebene und Gefälligkeitsbasis überlassen. Thema Gleichberechtigung, wenn man ernst meint, muss man ein bisschen breiter gucken. Und wir haben neben den Netzwerken wie Business Women Network bei SAP mittlerweile seit 11 oder 12 Jahren, das ist eine der ältesten Frauennetzwerke mit sehr vielen Chapters weltweit, auch in Deutschland, einzelnen Standorten vertreten, haben vor 4 Jahren Väternetzwerk ins Leben gerufen, Mom at SAP Netzwerk ins Leben gerufen, jetzt am 5. Mai das erste Kickoff für Alleinerziehende in SAP-Netzwerk Kickoff. Mhm. Und wir haben Netzwerk Kickoff demnächst von alleinlebenden Kolleginnen und Kollegen. Und da geht es nicht darum, dass ein Netzwerk gegen das andere auszuspielen. Jede Gruppe hat eine spezifische Herausforderung, die müssen wir auch spezifisch lösen. Und das Ganze unter dem Dach Family SAP. Und die arbeiten auch sehr viel zusammen. Also ich hatte letzte Woche ein virtuelles Meeting von Väter SAP in München gehabt. Und da waren, glaube ich, 40% der Teilnehmer waren Mütter. In vielen Bereichen haben wir natürlich Überschneidungen, was das Thema angeht, Kinderbetreuung, Kita etc. Macht deutlich unseren Kolleginnen und Kollegen, dass wir nicht wegen Employer Branding oder Presse oder sonst was die Sachen machen, sondern dass es ein Ziel verfolgt, diese Willkommenskultur zu pflegen, auszubauen, dass kein Mitarbeiter sich ausgeschlossen fühlt. Zum Thema LGBTI natürlich, da haben wir ein sehr großes Netzwerk, auch hier Proud SAP. Wir haben ganz viele Unterstützer von LGBTI, die also hetero sind, aber sich für das Thema einsetzen. Akzeptanz erreicht dadurch, dass wir es alle Mitarbeiter abholen, adressieren, in die Breite gehen, nicht den jeweiligen Minderheiten in Pflicht sehen, für ihre Rechte zu kämpfen, sondern eben die Mehrheit muss die Akzeptanz finden. Wir sind nicht dogmatisch unterwegs. Also ich habe keinen Missionierungsauftrag. Ich will auch jetzt nicht die Väter drängen, unbedingt ein Jahr in Elternzeit zu gehen. Am Ende geht es um Optionsfreiheit. Jeder soll seine individuelle Entscheidung als Paar oder Alleinlebende verwirklichen dürfen, ohne dass es auf Akzeptanz oder gar Barrieren im Unternehmen trifft. Das ist das Ziel. Ansonsten mögen die Entscheidungen selber treffen. Was wir machen können, ist natürlich, dass wir die Ängste, die damit vielleicht verbunden sein könnten, ein Beispiel Väter zu bleiben, dass wir die wegnehmen, dass es kein Karriereknick bei SAP ist, wenn man länger in Elternzeit geht, Akzeptanz da ist. Aber am Ende, ob du dann 3 Monate oder 5 oder ein Jahr gehst, das soll eine individuelle Entscheidung von euch als Paar sein, als Eltern sein. Wir halten uns daraus.
Also die Überschrift, die ich da raushöre, finde ich eine schöne Formulierung, eine Willkommenskultur, weil die Willkommenskultur sollte jeden inkludieren, egal wer da kommt. Und aus den ganzen Netzwerken, die du da aufgezählt hast, verstehe ich, dass ihr es als Arbeitgeber den Mitarbeitern leichter macht, Gleichgesinnte zu finden. Also gar nicht, oh, du bist jetzt alleinlebend, dann unterhalte ich doch mit anderen Alleinlebenden, sondern wenn du möchtest und euch beschäftigen die gleichen Themen und Interessen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus da, dass jemand, der gerade alleine lebt, andere Themen hat als jemand, der 2 junge Kinder zu Hause hat, dass ihr da das leichter macht. Und man merkt ja darüber, wie du sprichst oder auch wie aktiv du bist auf Social Media und welche Themen du postest, dass du da mit sehr viel Freude bei der Sache bist. Was macht das eigentlich für dich zu so einer Herzensangelegenheit, auch diese Kulturarbeit gerade?
Das ist ein Teil der Arbeit, was mir sehr viel Freude macht. Mir geht es darum, dass ich ein Rollenverständnis von Arbeitgeber oder HR habe. Unsere Mitarbeiter als Kunden sehen. Wir haben so eine Hospitability-Gedanke, wie in der Hotelier Branche, dass wir alles tun, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich am wohlsten fühlen. Das sind die einen Aspekte, die man sieht an Diversity. Wir machen natürlich sehr viele Sachen, die nicht mit Diversity-Aspekten zu tun haben, die aber den gleichen Ansatz verfolgen. Auch harte, unangenehme Themen treiben können, treiben wollen. Aber wenn der Grundfundament stimmt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und dazu gehört, dass wir Transparenz schaffen, ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, warum bestimmte Sachen gemacht werden müssen. Und das auf ganz auf der höchsten Ebene und auch auf der untersten Ebene, dass man nicht über Budget, Sonderwissen sich als Management oder als Führungskraft definiert, sondern die Mitarbeiter so Mitunternehmer macht, ohne natürlich das wirtschaftliche Risiko auf die abzuwälzen, sodass jeder mitdenkt und weiß, warum man etwas machen muss, auch vielleicht etwas unangenehm ist, aber dann kennt man zumindest den Zusammenhang, man ist involviert und weiß, dass es nur die einzige Möglichkeit ist, den Weg zu gehen. Dieser Gedanke zu sagen, wir wollen höchste Mitarbeiterzufriedenheit, ohne in eine Kuschelkultur zu kommen, dass man nicht Nein sagt, dass man alles mit sich machen lässt. Das macht auch ein guter Gastgeber im Hotel auch nicht. Der vermittelt den Eindruck, als wäre der Gast im Driver's Seat, aber in Wirklichkeit der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin im Driver's Seat, weil er sich am besten im Hotel auskennt, auch Nein sagen kann, aber weiß, dass der Kunde nur dann wieder zurückkommt, wenn der Kunde ganzheitlich ein Willkommensgefühl hatte und deswegen wird er ein zweites Mal buchen. Übertragen auf unsere Mitarbeiter. Wir können nur dann produktiv sein, nur dann bei SAP bleiben, wenn sie ganzheitlich sich angenommen fühlen. Und das sieht man auch in den Zahlen, weil wir haben gerade in Deutschland im Schnitt 1,3-1,4% Fluktuation externe, also praktisch nichts. Wir haben eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von fast 14 Jahren. Das ist in der Tech-Branche phänomenal. Wir haben keine verkrusteten Strukturen, weil die interne Fluktuation liegt bei fast 10%. Das heißt, 10% unserer Mitarbeiter jedes Jahr bewerben sich aktiv auf eine ausgeschriebene Position und verändert sich. Und das erleichtert unsere Arbeit, weil Positionen werden nur dort ausgeschrieben, wo wir wachsen, also unsere Wachstumsbereichen, sodass wir nicht darauf angewiesen sind, Leute zwangsweise forst irgendwo ins zu wegorganisieren, sondern im Sinne der Weiterentwicklung machen die das von alleine. Und das erklärt auch die lange Betriebszugehörigkeit. Nicht, dass sie jetzt bei SAP im Beamtenverhältnis sind und keine andere Auswahl haben bei anderen Arbeitgebern. Die sind begehrt, aber solange man eine Perspektive hat, sich weiterzuentwickeln, bleibt man natürlich beim Unternehmen. Und erst wenn man feststellt, jetzt ist das Ende der Fahnensteige erreicht, dann sucht man woanders nach anderen Alternativen.
Ja, und jetzt höre ich schon den ein oder anderen Geschäftsführer oder die Führungskraft, die mir so in den Coachings und Teamentwicklungen begegnen, die jetzt sagen würden, ja, aber SAP ist ja auch eben im Wachstumsbereich und in so einer Branche unterwegs. Also was würdest du denen entgegnen, die sagen, das ist ja aber auch Luxus, den muss man sich leisten können?
Ja, das höre ich natürlich ganz häufig. Das ist zu kurz gedacht. Eine Willkommenskultur zu haben, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, das kostet erstmal keinen Cent. Das ist eine Haltungssache. Selbst wenn ich sagen muss, also ab jetzt gibt es kein kostenloses Mittagessen und Kaffee, weil wir es nicht leisten können zum Beispiel. Ich hoffe nicht, dass wir in diese Situation kommen. Dann ist es ja nicht so, dass der Mitarbeiter dann den Rücken dreht und dann wegläuft, sondern ernst nehme und auch erkläre, dann versteht er es, okay, ist eine Diskussion auf der Augenhöhe. Wenn wir so Sachen nehmen, die plakativ uns ausmachen, wie zum Beispiel alle Führungsbüsse in Teilzeit auszuschreiben, das kostet keinen Cent. Ich muss nur sagen, ich will den Weg gehen. Es ist nicht der einfachere Weg, aber ich will den Weg gehen. Kostet mich als Unternehmer keinen Euro mehr. Wenn ich ein Väternetzwerk in meinem Unternehmen gründe, um mit den Vätern in Gespräch zu kommen, das kostet mich erstmal auch nicht. Jeder hat einen Raum. Man muss ja nicht Wein und Bier einschenken bei diesen Treffen. Man kann auch mit Wasser und Saft auskommen. Wenn wir sagen, bei uns ist Mittagessen kostenlos, das klingt erstmal mondän. Aber wenn man das in Verhältnis setzt zu unserem Umsatz, unserem Gewinn und zur Motivationswirkung, die wir dadurch erreichen, holistisch betrachtet, dann ist es auch ein Posten, der auch bei anderen Unternehmen eher unter dem Radar verschwinden würde im Vergleich zu allen anderen Kosten wie Dienstreisen und sonstige Sachen. Maßgeblich ist auch bei SAP Mindset. Ich kriege ja für all das, was wir machen, auch intern von Weinseminare, was wir machen, von all etc. Ich kriege ja kein Euro mehr Geld als früher. Unser Budget sind auch restriktiv begrenzt. Das wird keiner glauben. Das HR-Budget im Vergleich zu 2016, seit 2016 bis jetzt haben wir 20.000, 30.000 mehr Mitarbeiter an Bord. Aber das, was wir für Betreuung ausgeben, ist sogar gesunken. Das ist keine Zauberei, sondern das erreichen wir dadurch, dass wir Digitalisierung konsequent nutzen. Wenn wir alle unsere HR-Prozesse haben ja schon längst mit unserer eigenen Software SuccessFactors digitalisiert. Das bedeutet, es ist skalierbar und nicht auf Mann- oder Frau-Stärke abhängig. Ob ich eine Gehaltsrunde jedes Jahr für 10.000 oder für 80.000 mache, wird softwarebasiert gemacht, brauche ich nicht mehr zusätzliches Personal. Und dadurch, dass wir die Services so gemacht haben, dass es selbsterklärend ist, dass vieles die Mitarbeiter selber machen können, über mobile Apps machen können, wofür früher die meine Mitarbeiter dazwischen waren, die das nur dispatched haben, gemacht haben, die gleichen Mitarbeiter mehr Zeit sich außerhalb von den Core-HR-Themen sich auch so betätigen, Events etc. zu organisieren. Und wie einer mal gesagt hat, die haben den Eindruck, als wäre es HR-SAP in Deutschland eine Eventagentur mit angeschlossener Personalabteilung. Es sind die gleichen Leute, also ich habe kein zusätzliches Personal extra, sondern es sind HR-Business-Partner, die es zur Abwechslung freiwilligen Projekte sich einbringen. Am Ende des Tages ist das Thema Einstellung, Mindset. Wenn man knapp bei der Kasse ist, sollte man kreativ werden, wie man die Themen löst. Also ein konkretes Beispiel zum Corona-Zeit zu nehmen. Ich habe von Weinseminar gesprochen, von einer sehr anerkannten Sommelier aus Hamburg. Das kostet uns ehrlich gesagt auch nichts. Wir haben Kontakt mit ihr aufgenommen. Sie braucht natürlich in Corona-Zeiten Umsatz, logischerweise. Wir haben es verknüpft mit karitativen Initiativen, Kochen für Helden. Unsere Mitarbeiter kaufen bei dieser Sommelier die Weinpakete. Und von diesem Kauf geht 10 Euro für die Initiative Kochen für Helden. Das sind Gastronomen, die für Krankenhäuser und Kassierer etc. im Moment kochen als Zeichen der Anerkennung. Und der Einsatz von uns ist 0 Euro. Natürlich haben wir es organisiert, natürlich haben wir eine E-Mail geschickt, wir müssen das Ganze administrativ auf die Beine stellen, investieren keinen Euro on top. Das machen die Mitarbeiter selbst, indem die fleißig Weinkästen bestellen, die genießen es, haben ein gutes Gefühl, dass wir was Gutes tun. Und diese Weinhändlerin in St. Pauli, für sie ist es eine willkommene Gelegenheit, von 25.000 Mitarbeitern Bekanntheit dort zu gewinnen.
Großartig, das heißt, ihr zeigt ja eigentlich, wie Digitalisierung und das, was man unter New Work versteht, das ist ja eine Haltung, kreativ zu sein, an andere Wege zu gehen, nach neuen Lösungen zu suchen, dann weißt du auch, wo meine Leidenschaft herkommt für Mindful Digital High Performance, was so mein Hauptsteckenpferd ist. Und zu dieser Hochleistung gehört für mich eben sehr diverses Zusammenarbeiten, aber auch anders zu denken und zu sagen, wie kann Digitalisierung uns dienen, aber eben zu einem Grad, der uns noch gut tut, weil die Kehrseiten, da können wir nachher auch nochmal kurz drüber sprechen, da bist du ja auch jemand, der sehr wachsam ist, auch auf die persönlichen Grenzen zu achten und so weiter. Du hast aber so viel über Haltungsarbeit gesprochen und dass der Schlüssel eben nicht das große HR-Budget ist, sondern die Haltung. Was hat eigentlich deine Haltung so geprägt? Also ich habe ja ein bisschen was über deine Geschichte gelesen, ja, deine Karriere, dass du mit 14 aus Kabul geflohen bist, alleine, dann Handyverkäufer und Kioskbesitzer warst und heute bist du Personalchef von SAP Deutschland. Also welche Erlebnisse und Momente haben dich denn da in Bezug auf deine Haltung besonders geprägt?
Ja, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich hier landen würde. Mehr Glück als Verstand, würde ich sagen. Natürlich, der eigene Weg prägt einen, die eigene Erfahrung. Ich habe mich ja nach dem Abitur erstmal selbstständig machen müssen. Ich habe Kiosken aufgemacht und verkauft und Tabakwaren und Zeitschriften und so. Dann ist die Dienstleistungsmentalität ja die Grundvoraussetzung, damit die Kunden am nächsten Tag bei mir auch einen Lottoschein oder eine Zeitung kaufen, gerade wenn man stationär. Dann habe ich natürlich auch in Gastronomie viel gearbeitet. Ich habe im Hotel als Hotelpagen gearbeitet, so für Koffer tragen eine Weile, 2 Jahre oder 2,5 Jahre als Kellner und so. Also da bekommt man dann ein Gefühl mit der Zeit, was einen prägt. Dann kommt was dazu, was jetzt nicht mit mir persönlich zu tun hat, sondern insgesamt sollte man, wenn man in einer Support-Funktion arbeitet, egal ob es HR ist oder Finance oder Marketing, also dort, wo man nicht verkauft, Umsätze mal in Euro in Quoten sieht, sollte man per se eine unbedingte Dienstleistungsmentalität mitbringen, wenn man erfolgreich sein will. Also wenn der Kunde interne in den Dienstleistungsbereich einen stört oder man sich jedes Mal aufregt, wenn die Fragen mit Danke und Bitte und etc. nicht anfängt und aufhört, sind die Kunden unzufrieden und man ist selber auf Dauer nicht glücklich. Irgendwann geht man ein. Und wenn man diese Dienstleistungsmentalität hat, dann ergibt sich alles andere von alleine. Die eigene Motivation ist die Zufriedenheit der Kunden. Also wenn die ein Aha-Erlebnis haben und ein Lächeln, wenn man es zeugt mit der Arbeit, dann das motiviert einen, am nächsten Tag nochmal zur Arbeit zu kommen, nochmal besser zu machen. Als wenn man das macht, um jemanden zufriedenzustellen, weil man am Ende des Monats Geld bekommt, kann man auch machen. Aber da wird man am Ende nicht so erfolgreich werden wie diejenigen, die das als Berufung machen. Ist gar nicht so schwer eigentlich, den Unterschied zwischen Zufriedenheit und Begeisterung. Und das ist das, was wir bei SAP machen. Wir sagen immer Employee Experience. Wir wollen Mitarbeiterbegeisterung. Mitarbeiterzufriedenheit ist gestern. Begeisterung geht einen Schritt weiter. Und das kann man eigentlich in einem kurzen Beispiel verdeutlichen. Als ich gefragt wurde, ja, was ist der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Begeisterung? Da gibt es einen Riesenunterschied. Wenn jemand fragt, wo finde ich meine Gehaltsabrechnung? Und wenn ich ganz dämlich bin, dann schreibe ich, bitte mach ein IT-Ticket auf. Ich hoffe, das macht keiner. Kann man auch selber machen, also finden selber im Internet. Oder ich füge den Link ein und sage, hier findest du eine Gehaltsabrechnung. Dann ist der Mitarbeiter zufrieden. Aber ich würde genau den gleichen Anschlag machen. Hier findest du, liebe Marina, deine Gehaltsabrechnung. Möchtest du eine Erläuterung haben? Wenn ja, gesprochen oder getanzt. Ich habe nicht mehr geschrieben, aber ich löse sowas aus auf der anderen Seite. Angenehme Erinnerung. Ist nicht viel aufwendig. Wenn man Menschen hat, die diesen Ansatz verfolgt, die Leute verwirklichen sich selbst, machen das, was sie gerne machen wollen. Gleichzeitig tun die dem Unternehmen, dem Mitarbeiter was Gutes oder erweisen einen guten Dienst.
Das kennzeichnet ja auch wieder so deine Art von Humor, die ich auch sehe, wenn du Dinge postest, ne? Also dich in Fotokollage, was denken die Kollegen, wie es aussieht, wenn ich im Homeoffice sitze, was denkt meine Familie und wie ist es wirklich, dass du einfach mit Humor arbeitest. Und du hast es ja auch geschrieben, dass sowohl du als auch Jennifer Morgan die ganzen Postings auch wirklich persönlich macht. Also ihr habt da niemanden, der das für euch vorschreibt. Was denkst du, wie wichtig ist diese persönliche Kommunikation, die bei euch ja auch ganz deutlich nach außen geht? Also die ist ja viel weiter als eure Unternehmensgrenze.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner DATEV vorstellen. Die Genossenschaft ist nicht nur mit Software- und IT-Dienstleistungen für Steuerberater unterwegs, sondern hat auch einiges für Unternehmer zu bieten, gerade jetzt in der Corona-Krise. Denn laufende Kosten, fehlende Aufträge, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise bekommt besonders der Mittelstand zu spüren. Wie also übersteht man als Unternehmen die Krise auch langfristig? Das ist die große Frage und die DATEV informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern ganz nach dem dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Ob es um Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket geht, um gute Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder darum, wie man sein Unternehmen am besten liquide hält, jede Menge aktuelle Infos gibt es im Unternehmermagazin Trialog. Ich habe dir dazu eine Weiterleitung eingerichtet. Du findest das Ganze unter digitalkompakt.de/trialog. Wie immer natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Vorweg, das verfolgt kein Konzept. Also es gibt keine Strategie. Das ist bei mir jedenfalls so entstanden. Einfach so nebenbei, was wir intern machen, habe ich auch ein bisschen geschrieben. Und das ist mit der Zeit tatsächlich das so entwickelt. Ich habe auch keinen Berater oder sonst was. Natürlich zur Klarstellung, die Bilder mache ich ja nicht selbst. Die Montage etc., da fehlen mir die Skills und die Zeit etc., dass da jemand für mich das macht, ist klar. Aber es erfolgt keine langfristige Strategie, die wir mit Communications abgestimmt haben. Wir haben unseren Mitarbeitern ziemlich viel Freiheit gelassen in Sachen Social Media. Wir haben natürlich eine Grundsatz, Betriebsvereinbarung, die die Grenzen absteckt, aber ansonsten haben wir im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht reguliert. Was dazu führt, dass die Mitarbeiter zu unserer Markenbotschaft automatisch geworden sind. Also es gibt Unternehmen, die Markenbotschafter haben, also ein Netzwerk und pflegen etc. Das haben wir nicht, brauchen wir auch nicht, solange unsere Mitarbeiter stolz mit dem, was sie bei SAP erleben, auf Social Media posten und sich identifizieren. So eine große Communications-PR-Abteilung könnten wir uns gar nicht leisten. Wir bieten auch immer wieder Anlass, dass sie es auch machen. Und bei mir ist es so, ich überlege also wirklich spontan am selben Tag, manchmal so eine halbe Stunde vorher, was ich poste. Wundere mich auch selbst, dass mir jeden Tag was einfällt, dass ich ein Thema habe. Und es ist einerseits viel los bei uns. Das ist ja im Grunde genommen das, was ich bei LinkedIn poste, ist ja ein Spiegel dessen, was intern passiert. Also ist nicht so groß Aufwand. Dass wir also nicht extra Sachen machen, nur für Social Media. Dann ist es einfach pragmatischer und schneller, wenn ich das selber mache, bevor ich jetzt Björn Emde oder jemand aus meinem Team sage, jetzt entwirf mir irgendwas. Dann kann ich auch nicht schnell reagieren. Und gerade in Social Media ist Authentizität das A und O. Wenn man mit den Menschen in Dialog kommt, schnell beantworten kann, Fragen etc. Und es ist auch einer von den Vorurteilen, Bias, wie SAP kann sich das leisten, dass sehr viel das mit dem zeitlichen Aufwand ablehnt. Also ich habe nicht so viel Zeit in welchen Medien und sowas. Und da frage ich mich, warum ist das so kompliziert? Ein Text zu schreiben, also ich schreibe ja keinen Blogs, das ist die 10 Zeile, Viertelstunde vielleicht, also manchmal schneller, manchmal ein bisschen länger. Ein Bild, fertig. Und diese Kommentare, jetzt rede ich mit dir, gleich habe ich Pause, also gehe ich eine Zigarette rauchen, einen Kaffee, dann gucke ich im LinkedIn, da hat irgendwas geschrieben, schreibe ich 3 Zeilen und fertig weiter. Ob ich in der Zeit in Luft starre oder in der Zeit Medien da lese oder das mache, ist ja kein Zwang. Keiner zwingt mich zeitnah zu antworten, nur wenn es geht. Und wenn du das, was du postest oder was du machst, beherrschst, sicher bist, dann ist es kein Druck, kein Aufwand. Und das geht dann quasi unterbewusst daraus. Also wenn man Themen da platziert, von denen man selber nicht so fest ist und nicht dahinter steht oder in die Tiefe steckt, dann ist es natürlich aufwendig. Wenn ich jedes Mal abstimmen müsste, können wir das so sagen? Was ist die Strategie? Was sagt das zuständige Kollege oder Kollegen etc., dann ist man tot. Gehört zum Leben. Manchmal trifft man nicht den richtigen Ton. Mir ist Gott sei Dank bis jetzt nicht passiert. Ich habe keinen Shitstorm in Social Media bis jetzt erlebt. Aber man bekommt auch mit der Zeit ein Gefühl zu welchen Kante zeigen, mal direkt Feedback geben. So nicht, liebe Leserinnen und Leser, mit irgendwelchen Kommentaren, die nicht mit der Sache zu tun haben, weil die irgendwie ihre politische Meinung zu was loswerden wollen. Aber bei LinkedIn ist das Gute, was viele vielleicht nicht wissen. Man kann einfach den Kommentar löschen. Nicht auseinandersetzen, nicht ärgern die ganze Zeit, sondern löschen. Und wenn es Wiederholungstäterin oder Täter ist, dann blocken. Aber das musste ich sehr, sehr, sehr selten machen. Das waren schon krasse Kommentare, die ich auch nicht stehen lassen wollte, mit denen ich auch nicht diskutieren wollte, weil es dann den Rahmen gesprengt hätte. Andererseits, wir waren so weit entfernt von dem, was dort gepostet wurde und dem ich meines vertrete, dass ein Zusammenkommen aussichtslos gewesen wäre. Und darum ging es dieser Person auch nicht.
Nee, und das ist ja auch ein guter Hinweis, das als Tipp mitzugeben und zu sagen, wo steckst du deine Energie rein und deine Aufmerksamkeit und wo sagst du, nee, das ist zu weit weg von dem, wo ich eigentlich hin will. Aber du hast gerade schon politische Meinung gesagt, was ich bei euch sehe über die ganzen Initiativen. Und das ist das, was mich auch bei euch so begeistert, dass ihr diesen Blick auch auf die Männer habt. Ja? Also wir haben bewusst gesagt, Female Leadership, das M ist groß geschrieben, weil es um beide geht. Wir wollen eben nicht nur über die Frauen sprechen und wie man da die Chancen verbessern kann, sondern sind der Meinung, auch bei den Männern gibt es viele Chancen, die noch nicht gleich sind. Also wir sehen ja, dass 70% der Psychotherapien von Frauen gestartet werden, aber 70% der Selbstmorde von Männern. Wir sehen, dass Männer gerade in den jüngeren Generationen viel mehr Wunsch haben nach Familienzeit und nach Gleichberechtigung noch als die älteren Generationen, sehen das aber schwieriger als teilweise die Frauen, eben diese Väterzeit einzufordern in vielen Unternehmen. Oder ihr seid jetzt in Waldorf natürlich auch so ein Stück weit eine Community, wo man sich auch in den Kindergärten begegnet, zu sagen, ich bin bei mir an der Grundschule Schule der einzige Mann, bei den Elternabenden oder im Kindergarten der einzige Mann, der da aufschlägt. Was würdest du dir denn in Deutschland auch gesellschaftlich im Bereich Chancengleichheit noch wünschen, was über SAP noch ein Stück weit hinausgeht?
Das ist das, was ich beim Väter-Summit auch gesagt habe. Da bin ich Schirmherr, ich weiß, du kennst von Volker Weich, dass wir jetzt aufhören sollten, Mütter in die eine Ecke zu drängeln. Also noch mehr Teilzeitangebote, noch mehr Sachen, die die Frauen eben dorthin bringen, wo wir sie eigentlich nicht wollen, sondern wir wollen die früh zurück sich verwirklichen und nicht noch mehr in Anführungszeichen bequem machen. Ein großes Thema, Ehegattensplitting. Wenn man guckt, warum ist innerhalb von SAP der Anteil von Frauen in Führungspositionen in den USA eine andere als in Deutschland oder in Indien etc. Das ist ein gleiches Unternehmen, gleiche Branche. Da spielen natürlich die sozialen Netzwerke, Rollenmuster etc. eine große Rolle. Was ich mir wünschen würde, dass alle, und die Frau Giffey versteht es, glaube ich, dass wir das Thema Gleichberechtigung als eine gemeinsame Aufgabe von Männern und Frauen verstehen. Beide 50% der Verantwortung übernehmen, der Name ist das ist geschafft und es bringt nichts, Muster auf Frauen zu projizieren. Im Grunde ist ich Optimist. Also ich weiß, wir sind nicht dort in Sachen Gleichberechtigung, wo wir es sein wollen am Ende. Aber dass wir darüber jetzt reden, dass dieser Awareness da ist, dass auf jedem Foto, wo nur Männer sind, es auffällt, sehr groß die Frau, das ist erstmal wichtig, dass dadurch ein Awareness da ist, dass der Zeitgeist sich verändert hat, die Werte haben sich verschoben, man geht nicht achselzuckend daran vorbei oder nimmt ihn gar nicht wahr. Jetzt ist die Frage, der Ball rollt, könnte schneller rollen, aber es rollt zumindest in die richtige Richtung. Und nach aktueller Einschätzung ist es auch unumkehrbar. Also wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass wir wieder in eine Situation von 70er, 80er Jahre verfallen werden. Das wäre so ein Hype und danach ist es wieder vorbei. Für den einen geht das nicht schnell genug, für den anderen geht es zu schnell. Es ist immer diese Umbruchsphase natürlich, als im Moment wir uns befinden. Ich fände die Bezeichnung gut, wir sind so eine Brückengeneration zurzeit und diese Brücke baut sich immer aus. Deswegen bin ich guter Dinge, dass gerade die Generation Alpha, glaube ich, nennen wir die nach Z, dass die schon von zu Hause mit diesen Werten aufgewachsen sind, die nichts anderes kennen und die das auch nachher im Berufsleben auch so mittragen. Wir dürfen die nur nicht im Schulsystem dann von den Lehrern von der Spur bringen, dass wir dort dann wieder Lehrerschaften, teilweise nicht immer, man darf nicht nie verallgemeinern, haben, die aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung Präferenzen in Sachen Gender etc. haben, die dann zum Beispiel ein Mädchen fragt, willst du wirklich Informatik nehmen, während ich es besser für dich und so. Deswegen zurückzukommen, ich bin optimistisch. Ich glaube, wir werden in einigen Jahren nicht über diese Themen reden. Und was mich ermutigt, ist unter anderem das Thema Rauchen. Vor 10, 15 Jahren hat man selbstverständlich im Kellerrestaurant geraucht.
Im Krankenhaus.
Im Krankenhaus, genau. Im Krankenbett habe ich gerade einen Film gesehen. Ist niemandem aufgefallen. Mittlerweile ist es so weit, dass selbst wenn man draußen raucht, einem unangenehm ist, im Restaurant etc. fällt auf. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, dass uns die Sachen nicht wieder passieren, sondern in der richtigen Richtung geht.
Beispiel Rauchen ist witzig, das hat damals meine Lieblingsdozentin an der Uni auch gesagt. Sie sagte, wenn du so etwas verändern möchtest, Verhaltensveränderung gesellschaftlich, dann braucht es einen Imagewandel. Also wenn man guckt, wo früher Rauchen platziert war, dann waren das die Helden, dann waren das James Dean, das waren die Attraktiven, das waren die feministischen Frauen, die Selbstbewussten. Also die Personen, wo man sagen sollte, so will ich auch sein, also rauche ich auch, weil das macht mich denen ähnlich. Und sie sagte, das hat sich verschoben, indem man das einmal von den attraktiven Leuten runtergenommen hat, eher zu ihr zu sind das so die Obdachlosen, die kriminellen Antagonisten in den Filmen noch, die es darstellen. Die Werbung hat sich verändert oder ist gestrichen worden und es ist eben auch nicht mehr diese soziale Akzeptanz da, das überall zu machen. Und das finde ich ganz spannend, das auch auf Diversität zu übertragen und zu sagen, Schweden zum Beispiel hat ja damals wirklich spannenderweise auch Kampagnen gestartet, in den 70er Jahren schon, als das Ehegattensplitting abgeschafft wurde, um zu sagen, hey, wie können wir es für die Männer hinkriegen, dass die ein Bild bekommen von, ich bin attraktiv und leistungsstark und ich kümmere mich gerne um mein Kind. Also nicht ein Entweder-Oder. Und deshalb würde ich zum Abschluss mit dir gerne noch auf ein paar ganz konkrete Ideen gehen, wenn jetzt jemand überzeugt ist und sagt, gut, ich habe es verstanden, es macht tatsächlich Sinn, auf diese Willkommenskultur hinzuarbeiten, eine inklusive Kultur anzustreben und das als Teil der Unternehmensstrategie zu verankern. Ja, nicht nur einer Person zu geben, stell jetzt mal so eine Diversity-Managerin ein. Wie konkret kann ich denn im Unternehmen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gerade den ganzen Führungskräften helfen, ihre Biases zu entdecken, ihre Haltung zu entwickeln. Was hast du da als besonders wirksam erlebt und wovon würdest du auch bewusst abraten?
Also wir haben zu Unconscious Bias schon vor Jahren das Thema ins Unternehmen gebracht und war Teil von unserer Diversity Trainings, nicht nur bei Manager, auch bei Mitarbeiter, die also alle machen mussten, um auf diese Mechanismen aufmerksam zu machen. Das war am Anfang eine gute Sache, die zumindest für unser Unternehmen, dass wir auf diese Phänomene sichtbar machen. Mittlerweile ist es allgemein bekannt, kann man unterstellen, dass es nicht etwas ist, worauf wir unseren Schwerpunkt legen. Wir haben über das Thema Rauchen gesprochen. Wie kriegt man eine Veränderung hin bei den Menschen? Und anders als viele, auch meine HR-Kollegen außer von SAP denken, das kriege ich never ever damit, indem ich mir du sage. Also indem ich sage, hey, Diversity macht doch Spaß und Veränderung macht doch Spaß, sieht doch die Chancen und die Risiken. Das sagt erstaunlicherweise immer derjenige, der davon nicht betroffen ist oder derjenige, der eh nach oben fällt. Aber alle anderen, wir sind Gewohnheitswesen, ist natürlich jede Veränderung mit Verunsicherung verbunden erstmal. Das kriegt man idealerweise am besten, wenn man über die soziale Anerkennung und soziale Ächtung geht. Und wir sind soziale Wesen, es kommen andere Determinanten eines Menschen, wenn man damit arbeitet. Und beim Rauchen sieht man ja auch, was man honoriert und was man ächtet, wozu das führt. Und was hier mit Kultur zu bleiben, ist es genau das Gleiche. Sei es das Thema Achtsamkeit, always on culture nicht aufkommen zu lassen, Mitarbeiterzentriertheit, dass man in geeigneten Stellen bestimmte Verhaltensweise honoriert, bestimmte Menschen honoriert, in Form von Success Stories zum Beispiel. Oder indem das Management auf der Bühne sagt, fehlende Diversity ist ein karrierelimitierender Faktor bei SAP zum Beispiel, dass dadurch die Botschaft klar wird, die Sachen sind cool und im Gegenteil, jemand, der nicht auf die Mitarbeiter eingeht, Mitarbeiterzufriedenheit etc. nicht im Vordergrund steht, das sind Sachen, die nicht cool sind und die nicht honoriert werden. Und dadurch schafft man über eine längere Zeit, also nicht per Kommando, ein gewisses Wertegefühl und dann weiß man, okay, das ist cool, das andere nicht, ohne dass man in Plakate und Schulungen etc. das Ganze eintrichtern muss. Was auch hilft, ist immer Transparenz. Was wir bei uns machen, ist, dass wir regelmäßig nicht nur die Mitarbeiter befragen, sondern es gibt ein Frageset, die richtet sich ausschließlich danach, wie beurteilst du deine direkte Führungskraft? Also würdest du deine Führungskraft weiterempfehlen, zum Beispiel eine der Fragen. Mhm. Diese Fragen erfolgen bei uns nicht in Form von Prozentsätzen, also 10 Leute, 8 sagen cool, 2 sagen uncool, also 80%, sondern das ist noch härter, das läuft über Net Promoter Score. Das heißt, nur 8, 9, 10, wenn du eine Führungskraft gibst, dann promotest du, findest du cool. 6, 7 ist quasi neutral. Und bis zu 6 ziehst du ab. Das heißt, wenn 3 Leute 8, 9, 10 geben und die andere Team von den 10 sagen, oh ja, wir wollen ja nicht besonders jetzt schwäbisch ein bisschen an der Sache rangehen und geben dann 6 und 7, dann hat die Führungskraft einen katastrophalen Wert. Den Wert muss die Führungskraft natürlich im Team vorstellen, transparent machen. Also nicht wie die Schublade und nicht wie HR oder eigene Linie. Und das ist ein Frageset. Das ist ein Leader Trust Index, nennen wir das. Wird sowohl auf der Company-Ebene als auch auf der Führungskraft-Ebene veröffentlicht. Mhm. Das verhindert als Kontrolle, dass Menschen mit sozial inadäquatem Verhalten, sagen wir mal politisch korrekt ausgedrückt, nicht über längere Zeit erfolgreich glücklich bleiben können bei uns, weil die spätestens halt, wenn die Zahlen präsentieren, müssen die auch erklären, warum die Zahlen so sind. Was aber nicht heißt, dass sie jetzt kuscheln müssen, wir müssen Leute weiterentwickeln, aus der Komfortzone rausholen. Also die Erwartung ist nicht, dass jede Führungskraft mit Ziel von 100 durch die Gegend läuft. Es muss man natürlich im Kontext jeweils sehen, die jeweiligen Teams haben die schweren Zeiten durchzumachen gehabt, in dem vergangenen Zeitraum jetzt schon mit Augenmaß und sind verstandthema rangehen, aber man würde bestimmte Muster, die nicht gewünscht sind, merken. Und allein das ist ein Zeichen, dass ich als Führungskraft, Fisch denkt immer vom Kopf her, weiß, bei welchen Themen ich Akzeptanz beim Team und beim Management im Unternehmen gewinne und erfolgreich bin, welche sind geächtet und dementsprechend wird das auch transparent werden.
Das ist natürlich fantastisch, weil ihr damit eine ganz große Hürde überbrückt, nämlich das, was Macht generell macht, das Macht korrumpiert. Es ist leider nach Studien einfach so, dass je höher ich in der Hierarchie bin, desto mehr Redeanteil habe ich, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass man mir Feedback gibt. Und das führt ja auch irgendwann dazu, dass ich als Führungskraft im Blindflug bin. Und das, was du aufzeigst, ist ja, dass ihr diese blinden Flecke maximal reduziert. Also ich bekomme nicht nur das Feedback, sondern ich teile das transparent mit dem Team und gehe offen in die Diskussion. Und dadurch, dass ich bei euch ja teilweise diese durchschnittlichen 14 Jahre Betriebszugehörigkeit habe, aber 10% interne Fluktuation, also ich wechsle auch mal den Job, würdet ihr ja sehen, naja, derjenige hat jetzt mal eine schlechte Bewertung, weil er musste eine harte Entscheidung durchsetzen. Und das hätte er vielleicht geschickter machen können, aber grundsätzlich hat er immer gute Ratings gehabt. Aber ihr kennt eben auch, wenn jemand durchgängig Entwicklungspotenzial hat und da anscheinend nicht weiterkommt. Jetzt schließt das ja vielleicht so ein bisschen schon den Kreis zu der Always-on-Kultur, die du besprochen hast, weil wenn ich so einen sozialen Druck merken würde von, oh, wir haben Covid-19-Phase, ich muss mit den Kindern zu Hause sitzen, die können nicht in den Kindergarten, ich versuche vom Homeoffice mein Bestes, habe aber irgendwie doch noch Druck von meinem Chef und fühle mich damit ganz unwohl, wäre das ja eine Möglichkeit, dass es über diesen Leader Trust Index auftauchen würde. Was denkst du, ist bei euch noch ein Schlüssel dazu, dass ihr mit dieser Belastung, die einfach für viele gerade ja wirklich da ist, auch den Unsicherheiten gerade so gut umgeht?
Ich habe vorhin ein Interview gehabt mit der Zeitung zum gleichen Thema, aber wenn ich gesagt habe, dann sagt das wiederholt sich aber. Aber wir haben relativ früh, als Corona angefangen hat, eine Schulschließung angekündigt wurde, alle Mitarbeiter geschrieben, haben gesagt, uns ist bewusst, wenn man hier Kleinkinder hat, Kinderbetreuung, beide arbeiten, dass sie natürlich nicht arbeiten können von zu Hause, obwohl technisch möglich. Aber wenn es so ist, dann braucht auch nicht zu arbeiten. Keinen Urlaubsantrag einreichen, sondern ihr bekommt natürlich euer Geld. Also entspannt euch. Wir haben den Druck rausgenommen, gerade bei den
Okay, das heißt, ihr habt die freigestellt, oder?
Also wir haben den Mitarbeiter freigestellt zu arbeiten und auch nicht zu arbeiten.
Okay.
Also wenn ich zwei Kinder habe, wir haben natürlich keine Kriterien gewählt, sondern wenn du nicht arbeiten kannst zu Hause aufgrund der Kinderbetreuungssituation, brauchst du auch nicht zu arbeiten, aber auch keinen Urlaub nehmen, sondern das Geld wird fortgezahlt. Dann soll jeder für sich entscheiden, mache ich oder mache ich nicht. Natürlich Manager transparent machen, wenn man nicht arbeitet, damit man planen kann. Diesen Druck haben wir, bevor die Schulschließung angefangen hat, dann mehr rausgenommen. Wird auch sehr honoriert. Ich bin mir trotzdem sicher, dass viele Kolleginnen und Kollegen, weil das nicht erwartet wird, weil dieser Druck nicht da ist, trotzdem versuchen, dort, wo es geht, sich einzubringen. Denn das zeigt, wie gut wir im Moment auch geschäftlich durch die Krise kommen. Wenn die Produktivität sich anschaut, die Kundenzufriedenheit, die Themen treiben etc. Wir haben keinen Einbruch. Aber die wissen auch, wenn ich das nicht will, dann muss ich auch nicht machen. Am Anfang haben wir natürlich unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen in Sachen dazu einrichten, Homeoffice, worauf kommt es an, etc. Wir haben das intensiviert. Jede Woche gibt es neuerdings ein Newsletter von Feminine Career, How to Homeoffice mit allen Tipps, Coachings, Playlists, Corona-Playlist haben wir angefangen, kam sehr gut an für die Leute zu Hause.
Corona-Playlist mit Musik oder Podcast oder was habt ihr?
Okay. Musik. Wir haben einfach gesagt, was könnte passen jetzt im Moment für die Stimmung, passen Lieder ausgesucht und das jede Woche jetzt in der Corona-Liste.
Also ihr seid wirklich kreativ, ja.
Einmal alle zwei Wochen im Schnitt an meine Mitarbeiterversammlung, an dem in der Regel 10.000 Kolleginnen und Kollegen teilnehmen, wo wir updaten, wo wir stehen und die dann natürlich über Chat ihre Fragen stellen können, die wir im Nachhinein beantworten oder live beantworten. Dann haben wir intensiviert, weil es im Moment nicht absehbar ist, dass dieser Zustand alsbald sich normalisiert. Nicht nur als für die Eltern, damit haben wir angefangen, sitzen wir auch fort. Aber jetzt sieht man das gerade bei den Alleinlebenden, Alleinerziehenden, mit Pflege etc., dass der psychische Druck zunimmt und dass wir dort mehr Angebote anbieten, von Coaching bis Never Lunch Alone Plattform, wo die Kollegen über diese App einfach mal sich matchen lassen können mit anderen, um mal mit anderen in Gespräche reinzukommen. Diese von Weinseminar habe ich vorhin erzählt, Kochen mit Tim Melzer, Live Cooking, jetzt müssen wir einen Ersatz suchen im Moment. Im Mai haben wir noch andere Sachen, wie Sebastian Fetzecker mit zum Beispiel, für eine Lesung und Diskussion für unsere Kolleginnen und Kollegen organisiert. Und Ziel ist unser SAP For You Angebot. SAP For You ist unser Achtsamkeit Programm heißt in Deutschland, SAP For You, nach sehr erfolgreich im Jahr 2019 mit über 10.000 Kolleginnen und Kollegen, die an einem Achtsamkeitsprogramm teilgenommen haben, fast verdreifacht das Ergebnis von 2018. Diese haben wir natürlich umgestellt jetzt auf virtuelle Angebote. Wir haben Yoga-Kurse, ganz viele. Also es ist, glaube ich, mittlerweile zu viele Angebote, die draußen sind. Von Kolleginnen und Kollegen, für Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine Plattform, Benefiti nennt sich das, wo die Kolleginnen und Kollegen auch einfach für andere Kollegen Sachen anbieten können. Von Zauberkünste bis Basteln bis Programmieren, Klavierunterricht, Flötenunterricht etc. Also jeder, der ein bisschen mehr Zeit hat und andere Kinder oder Erwachsene so unterhalten will, können sich dort ihre Kurse anbieten. Natürlich alles kostenlos. Und das Thema Always On Culture, das war jetzt aktuell im Rahmen von Corona, spielt keine Rolle für uns, weil wir schon viel früher die Mechanismen geändert haben. Im Sinne von Erstung, es ist uncool, 10 Uhr abends, 11 Uhr abends Termine zu schicken oder Mails zu schicken. Das machen wir nicht. Das ist auch sehr ungewöhnlich bei uns. Es sei denn, es ist zeitzonenbedingt, dann klar. Deswegen ist nicht das Thema, aber ansonsten trotzdem sagen wir natürlich, gerade auch im Homeoffice ist wichtig, dass man auf die eigene Arbeitszeit achtet, als Teilzeitkraft, dass man genauso zu Hause den Laptop zumacht, wie man im Büro auch seine Sachen nehmen würde, rausgehen würde, dass man da, aber das wissen die Kolleginnen und Kollegen, das können auch sollten. Und jetzt wieder zum Thema Daten, Umfrage. Qualtrics ist ja einer unserer Unternehmen für Experience Management, also zu vielen Menschen, da sitzt man natürlich auch intern ein. Wir haben eine Remote Working Survey gestartet, 2 Wochen, glaube ich, nach Shutdown weltweit, dass die Kollegen zu wissen, wie geht's den Kollegen. Also sie konnten sagen, mein Zustand ist sonnig bis rainy, es geht so einigermaßen. Vertrauen in Führungskraft, in Vorstand, was sind meine Challenges und so. So, dass wir auf repräsentativer Basis mitbekommen, an welche Themen müssen wir arbeiten, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und das werden wir natürlich regelmäßig machen, um zu gucken, ob die Themen sich verändert haben, verschoben haben, um zielgerichtete Angebote bereitzustellen.
Also Kava, es klingt nach einem extrem bunten Blumenstrauß. Ich meine, in Anbetracht der Tatsache, dass ihr die ausreichende Anzahl von Mitarbeitern habt, ist das, glaube ich, einfach ein gutes Aufzeigen für andere Personaler. Da bin ich dir sehr dankbar, wie offen du das teilst, eure Best Practices, auf was für Gedanken man da kommen könnte. Wie divers kann das sein, den Mitarbeitern gerade einen Rahmen zu geben, den sie sich natürlich außerhalb des Unternehmens suchen können. Aber ich stelle mir vor, oder das höre ich ja auch von Bosch, mit denen ich gerade gesprochen habe, oder von Boston Consulting Group, die auch sagen, wenn die Kollegen sich zum Beispiel im Rahmen von Achtsamkeit gemeinsam begegnen, macht das auch was mit den Beziehungen. Und es macht einen Unterschied, ob ich in meinen Yogakurs bei mir zu Hause gehe oder ob ich Yoga mache, das vielleicht eine Führungskraft anleitet aus meinem Unternehmen. Das verändert eben die Kultur, das Vertrauen oder den Umgang miteinander auch nochmal ganz nachhaltig. Sehr, sehr spannend, was da bei euch läuft. Gibt es noch irgendeinen Ausblick, den du teilen magst oder einen Tipp, wo du sagst, Mensch, das gebe ich auch gerne noch mit?
Eigentlich ist es ein No-Brainer. Einfach machen, auf die Chancen zu fokussieren, nicht auf Risiken. Ich bin ein Beispiel dafür, dass man kein analytisches Denken, eine strukturierte, konzeptionelle Fähigkeiten braucht, um Sachen zu machen. Man muss ein bisschen die Fühler raushaben, nah bei den Kunden sein, bei Mitarbeiter sein. Wo, wenn man dann etwas machen will, von dem man sich verspricht, dass es sehr gut ankommt, dann findet man auch Wege, wie das Ganze so zu laufen hat. Als wir zum Beispiel Tim Melzer gefragt haben, Live Cooking, da haben wir auch gesagt, aber natürlich pro bono, weil wir können ja schlicht jetzt hier einerseits sparen, andererseits hier Geld. Ja. Und dann war klar, Kochen für Helden, wir machen, verbinden das Ganze, er unterstützt Kochen für Helden und dann hat sich schon wieder ein rundes Bild ergeben, sodass er das Gefühl hatte, und nicht das Gefühl, er konnte was Gutes tun und ja, wir auch und wir haben was am Ende geschafft. Und,
also nicht für nichts, sondern eher so eine Art Kreislaufwirtschaft.
Das hier war so eine Geschichte, aber ja, jede andere Herausforderung hat andere Wege. In der Regel gibt es immer Wege und Möglichkeiten, wie man, auch wenn es anfänglich nach Riesenarbeit und kompliziert das Ganze erscheint, dann doch noch irgendwie zum Ziel kommen. Pragmatisch, im Sinne von machen. Also nicht lange reden, einfach mal machen und danach erstmal, wenn man weiß, dass man machen könnte jetzt, kann man immer noch überlegen, mache ich das trotzdem oder mache ich das nicht, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Viele würden es agil nennen, ich würde es chaotischen Bauchgefühl nennen.
Das klingt auf jeden Fall gut. Also auch in Covid-19-Zeiten nehme ich mit als Fazit von dir, Willkommenskultur einfach machen. Ganz herzlichen Dank für deine Perspektiven und dein Teilen.
Vielen Dank Erfolg noch.
Danke. Tschüss.